herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 569. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin.
Ja, grüezi miteinander.
Grüezi miteinander. Ja, und auch mal wieder dabei, ganz, ganz große Freude, Frau Alex.
Tagchen.
Ha, ist das schön. So ein bisschen was hier von Eintracht Podcast Revival Tour
2000.
Oh ja, stimmt. Ne? Ja. Ja, das erinnert mich an, was war das, Sendung 3 oder 5, als wir das erste Mal Wahnsinn. Zu dritt zusammen waren.
Ich glaube, das waren nach 5. Ich glaube, 5 war die erste Sendung, wo Marvin uns eine Kinofilm-lange Sprachnachricht geschickt
hat. Boah, wie hieß das noch? Weil Audioboo oder so, was es da gab.
Ach, ja. Nostalgie pur.
Ob es heute noch gibt?
Jetzt keiner an, nach den alten Folgen zu suchen.
Better not, actually.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, da ist manches dabei, was nicht so gut gealtert ist. Aber nun gut.
Du hättest bestimmt,
wir waren halt auch mal klein.
Ja. Ey, Alex wollte bestimmt dreimal Alex Meyer rauswerfen. Also
ja, und hat irgendwie geguckt, dass ich pro Sendung irgendwie 28 Mal Kayo unterbringe.
Ja, ach, recht aber auch. Naja, der ist immer noch verkannt. Also das muss man sagen, da hat ja Alex eigentlich recht gehabt, nur jeder andere nicht.
Ja, das ist richtig. Wir können gleich nochmal drüber sprechen, wessen Abgang uns mehr wehtut, der von Kayo oder Mamouche. Da kommen wir aber gleich dazu. Jetzt erst nochmal der Hinweis, wie das immer so am Anfang einer jeden Sendung ist, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns auch in diesem Jahr hier fleißig unterstützen könnt mit finanziellen oder auch mit Kommentaren, mit Weiterempfehlungen. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Supportseite und da gibt es, wie gesagt, alle Infos. Und wenn ihr ganz genau guckt, findet ihr da auch alte Folgen. So, und jetzt reden wir aber mal über den Start der Eintracht in dieses Jahr 2025. Die Rückrunde ist offiziell beendet und sie ging für die Eintracht gut zu Ende. Man hat Punkte geholt gegen St. Pauli, man hat Punkte geholt gegen Freiburg und damit dann die Rückrunde mit 33 Punkten und auch jede Menge Toren beendet und dann am vergangenen Freitag die Rückrunde offiziell eingeläutet mit einem Spiel gegen den BVB im heimischen Stadion, was man am Ende 2-0 für die Eintracht entscheiden konnte und hat damit wie viele Punkte auf dem Konto, Marvin?
36 Punkte, liebe Leute. 36 Punkte, das ist etwas, was ich sonst viel, viel später in der Saison erst erwartet hätte. Und erinnern wir uns an Zeit.
Sagen,
oder
ne?
Auch gar
ja,
nicht.
Ja. Ja, oder auch
also
gar
ganz
nicht,
ehrlich,
ja.
Wer alte Folgen hört, der wird genau in die Zeit reinfallen, wo 36 Punkte am letzten Spieltag für uns da waren. Und wir damit noch so ganz gut den Klassenerhalt geschafft haben.
Richtig, richtig. Das ist völlig absurd. Nach 18 Spielen, 2-Punkte-Schnitt, das ist schon der absolute Wahnsinn. Und Alex sagt es richtig, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen.
Ja, und das Ganze ja auch nicht unverdient, wenn wir jetzt mal auch nur auf das letzte Spiel mal gucken. Gegen Dortmund, was ja zum Start in die Saison schon irgendwie eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht war, aber man am Ende des Tages das nicht für sich entscheiden konnte. Jetzt hatte man in dem Spiel auch noch die Umstellung, dass ein Omar Mamouche nicht im Kader, angeblich auch gar nicht im Stadion war, was sich am Ende dann gezeigt hat, ist nicht so, aber ne, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber man hatte ein etwas geändertes Setting. Man hatte einen doch durchaus angeschlagenen Gegner vor sich, die ja nach der Klatsche unter der Woche gegen Kiel, wo sie dann irgendwie es nicht geschafft haben zu punkten, gar nicht erst nach Dortmund gereist sind, sondern dann ein Mini-Trainingslager auf dem DFB-Campus in Frankfurt eingeworfen haben, die also wirklich drauf gedrängt haben, oder man hat zumindest erwartet, dass sie drauf drängen, da jetzt irgendwie das Ruder rumzureißen und die nötigen Punkte irgendwie einzufahren. Aber die Eintracht von Anfang an eigentlich mit einer doch souveränen und der Situation angemessenen Leistung, oder Marvin?
Eine angemessene Leistung ist tatsächlich so ein bisschen für die erste Halbzeit fast eine Untertreibung. Ich fand die erste Halbzeit sehr souverän, muss ich sagen. Natürlich, du hast Chancen auf beiden Seiten gemerkt. Du hast natürlich gemerkt, dass die Dortmunder für mein Dafürhalten besser darauf waren, als das noch mit unter der Woche der Fall war. Also das war bei weitem nicht so desolat. Man hatte sich einigermaßen viel, glaube ich, vorgenommen. Aber ich fand trotzdem, dass die Eintracht gleich mit einem Chancenplus unterwegs war, gleich eine Fülle an Möglichkeiten hatte. Und da hatte ich dann schon fast gedacht, oh, jetzt könnte es schon früher klatschen. Hat's da nicht. Ich finde unter anderem, dass Ansgar Knauf ein sehr gutes, sehr waches Spiel in der Offensive gemacht hat. Wir haben Ekitike ja durchaus auch gesehen. Also da war einiges dabei und da muss ich sagen, die Eintracht hat eine super erste Halbzeit gespielt und hat sich ja dann im Verlaufe dieser ersten Halbzeit auch das Spiel, beziehungsweise das Tor, das 1-0 auch wirklich erarbeitet. Also ich fand, das war so eine sehr wache Partie. Es ist nicht ganz so Hurra-Fußball gewesen, wie es jetzt gegen Freiburg war. Da war noch mal, also da war irgendwie noch eine andere Leichtigkeit oder vielleicht noch mehr Opferlamm-Gegner, als es jetzt gegen Dortmund der Fall war. Aber die Eintracht hat eine super erste Halbzeit abgeliefert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch weil du natürlich, du warst wach in den Situationen. Du wusstest, dass Dortmund nicht zu vernachlässigen ist. Die Dortmunder hatten ja doch auch einige, ich glaube, Pfosten- und Lattentreffer, wo ich dann schon irgendwie geschlackert habe mit den Ohren. Aber die Defensive der Eintracht war diesmal sehr, sehr bemüht.
Ja, aber so wirklich, also ich finde, zur Wahrheit gehört schon auch dazu, dass Dortmund zwar bis auf einzelne Situationen, gerade in der ersten Hälfte, nicht so wirklich viel am Spiel teilgenommen hat. Also die waren jetzt auch in vielen Aktionen, die sie gemacht haben, nach wie vor ungefährlich. Also ich fand die jetzt nicht so bockstark, wie du die jetzt irgendwie beschreibst. Ja, da waren so ein paar Situationen drin, aber da waren auch einfach unwahrscheinlich viele Flanken dabei, die wir sehr souverän irgendwie wegverteidigt haben. Die haben auch oftmals viele Lücken gelassen, in die wir hätten eigentlich viel effektiver noch reingehen müssen, um da viel früher auch das Ding irgendwie zuzumachen. Also da gab es schon deutlich Chancenüberschuss für die Eintracht in der ersten Hälfte. Ich fand Dortmund in der zweiten Hälfte wesentlich gefährlicher, aber auch da, weil wir sie dazu eingeladen haben. Aber drei Stühle, vier Meinungen. Alex, wie sahst du denn die beiden Mannschaften in der ersten Hälfte, wenn wir jetzt mal nur auf die erste Hälfte gucken?
Wenn wir nur über die erste Hälfte sprechen, war die Eintracht, glaube ich, perfekt eingestellt. Ne? Also die waren darauf vorbereitet, dass ein krasser BVB draußen wartet, der hochmotiviert ist, weil sie was gut zu machen haben, weil sie beweisen müssen, dass sie nicht Mittelfeld der Bundesliga sind, sondern nach wie vor eine Topmannschaft. Ja, und ich glaube, mit so einer Einstellung sind die Spieler der Eintracht daran gegangen, ne? Dass die auf eine Mannschaft treffen, die extrem viel einwirft und dass wir deswegen mehr einwerfen müssen. Und dann hast du ja auch noch ganz viele Spieler in den Reihen, die alle bei Dortmund aussortiert wurden, ne? Also Namdi Collins für nicht gut genug erklärt, verkauft worden. Ansgar Knauf für nicht gut genug erklärt, verliehen worden, dann verkauft. Eigentlich sogar auch Mario Götze. Und das sind alles Leute, die einfach ein obergeiles Spiel gemacht haben. Ansgar Knauf ist abgegangen wie Schmitz Katz, ne? Also, ja. der hat richtig Gas gegeben. Ich glaube, Ekitike, dem wird's auch gut tun, in Anführungszeichen, dass Mamouche weg ist. Klar hat er jetzt nicht mehr den Vorbereiter an seiner Seite, aber der kommt jetzt nochmal ganz anders zur Geltung. Und ich glaube, da hat jeder auch individuell so ein bisschen einen Punkt gehabt, warum er sich zeigen musste. Und ich glaube, die haben vom BVB einfach viel erwartet, haben deswegen in der ersten Hälfte alles reingeschmissen. Und ich könnte es mir genauso gut erklären, dass deswegen die zweite Hälfte ganz anders ausgesehen hat, weil wir gerafft haben, naja, da kommt ja gar nicht so viel. Und der BVB aber gerafft hat, naja, wenn ich was holen will, jetzt muss ich kneifen.
Ja, da waren gute Punkte dabei. Also will ich gerade mal aufgreifen. Also ich will dir gar nicht widersprechen, René. Ich glaube, das war durchaus so, dass die Eintracht eine sehr, sehr gute erste Halbzeit hat. Ich fand die Dortmunder grundsätzlich halt einfach auch nicht so schlecht. Zweite Halbzeit tatsächlich noch ein bisschen besser. Finde den Punkt, den Alex aber gemacht hat, dass der steht ja auch dann im Endeffekt sogar daneben und gar nicht komplett kontrastierend, dass auf jeden Fall unsere Dortmunder, Ex-Dortmunder allesamt sehr motiviert waren. Und das ist natürlich, du merkst einen Ansgar Knauf, welche Motivation er hat, was er erneut allen Leuten zeigen will, dass Namdi Collins ein Spieler ist, der bei uns eine herausragend wunderbare Entwicklung gemacht hat, wo man im Endeffekt nur mit den Ohren schlackern kann. Ich glaube, ja, der ein oder andere Dortmunder Fan würde tatsächlich mittlerweile ganz gern einen Waldemar Anton oder so mit einem Collins gerne tauschen und würde sagen, okay, wollen wir einen 1-zu-1-Tausch machen. Das sind alles Entwicklungen, die nicht so klar waren, aber Ich gebe euch das auf jeden Fall. Die Eintracht hat eine sehr, sehr souveräne, gute erste Halbzeit gespielt und hat sich dieses Tor auch wunderbar erarbeitet. Und ich will noch mal ganz kurz auf dieses Tor nämlich zu sprechen kommen. Wie schön war das, du hast eben erwähnt, lieber Alex, ein Ekitike, der vielleicht sich jetzt auch mal noch mal anders beweisen muss. Er war im, ja, fast im Mittelfeld, wo er den Ball selbst verteilt hat, hat ihn zu Christensen gegeben, der in einer herausragenden Manier den Ball dort, auch dorthin spielt, wo tatsächlich auch jemand steht. Das kennen wir ja auch nicht immer. Das ist auch schon, wir haben auch schon Field Goals bei uns im Stadion erlebt, die gar keine Field Goals sein sollten. Aber das war mit Christensen herausragend gut gemacht und dann ein wunderbarer Abschluss von Ekitike, der sich da durchaus auch einfach belohnt hat.
Ja.
Also bei allem Lob für das Tor, ne, was man, was aber auch zur Wahrheit gehört, ist, also wie, was hat denn Dortmund da gemacht? Was hat denn Benzebaini gemacht? Also man kann doch, also klar, Doppelpass ist ein geiles Mittel, um jemanden stehen zu lassen, aber es ist ja keiner mitgelaufen, den hat ja keiner aufgenommen. Also er hat ja das, die gesamte rechte Flanke hat er ja frei vor sich gehabt. Und also Christensen auch einer derjenigen gewesen, keine Ahnung, was, was dessen Motivation war, aber der war ja auch komplett on fire.
Aber ist er das nicht eigentlich immer?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass er weder Gemüse noch Obst isst, Leute. Esst mehr Fleisch.
Ja. Also stimmt schon, Christensen hat da einfach unwahrscheinlich viel Platz, aber den Lauf musst du halt auch erstmal machen. Und
ja, auf jeden Fall. Also auch die Abstimmung mit Ekitike, ne? Also die beiden wussten blind, was der Nächste macht.
Ja, ja. Und ich glaube, Benzebaini, weil du den gerade angesprochen hast, der kam ja auch, also ich will jetzt hier nicht irgendwie Quatsch erzählen, aber ich glaube, der kam aus einer Verletzungspause, der war vielleicht einfach noch nicht so ganz fit. Also den haben sie ja dann auch zur Halbzeit, meine ich, ausgewechselt, wenn ich mich da nicht komplett vertue. Das war wahrscheinlich auch einfach ein Fehler, den an dem Tag da irgendwie spielen zu lassen. Und die Quittung bekommst du dann halt einfach, wenn du da als Gegenspieler einen Christensen hat, der sowohl körperlich als auch das Läuferische da einfach 90 Minuten konstant irgendwie da hoch und runter läuft. Wenn du da nicht fit bist auf der Gegenseite, dann hast du halt ernsthaft irgendwie ein Problem.
Ja. Ja, aber nochmal zu Namdi Collins, ne? Ich meine, wie krass muss das auch für den sein? Also du schaffst es halt bei deinem Verein nicht aus der U21 oder aus der zweiten Mannschaft raus und dann triffst du auf das Profiteam, wenn du selbst den Durchbruch geschafft hast beim aktuell Tabellendritten und du spielst gegen das Team, was nominell oder so auf der Liste stehend auch qualitativ hochwertigere Spieler hat und auf dem 10. Tabellenplatz steht. Also das ist ja so ein In-Your-Face-Deluxe. Ja, und da kann ich das schon zu 100% nachvollziehen, dass du da vielleicht nochmal einen Tacken mehr motiviert bist und einen Tacken mehr nochmal zeigen willst und da nochmal so richtig aufdrehst.
Ja, das ist ja sowieso eine krasse, einfache Entwicklung. Namdi Collins, vollkommen zu Recht, dass du den 21-Jährigen hier wirklich auch nochmal erwähnst, welche Spiele er immer wieder macht, was das für ein krasses Powerhouse auch ist, 21 Jahre. Da ist echt noch eine Entwicklung, die wir ja wahrscheinlich weiter hoffentlich begleiten können, wo wir sagen, okay, wer weiß, wo das überhaupt noch hingeht. Und wie gesagt, für mich ist auch Ansgar Knauf, der jetzt irgendwie gerade mal 23 ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch das ist eine herausragende Entwicklung. Und dann hast du noch viele andere Spiele. Wir haben auch in der Offensive immer wieder jemanden gesehen, der zwar nicht beim BVB mal gespielt hat, sondern tatsächlich aus Nürnberg kommt, aber Nene Brown, auch ein Spieler, bei dem ich so nicht gedacht hätte, dass das alles schon so gut läuft. Also wir haben momentan sehr, sehr viele Spiele, die uns zum Vorteil gereichen und dementsprechend auch den einen oder anderen Abgang vielleicht zumindest kurzzeitig uns ja ersetzen können, beziehungsweise das auffangen können. Ob das dauerhaft der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber genau, wollen wir mal zur zweiten Halbzeit kommen. Wir haben es ja ganz kurz angerissen. Und du hast ja schon gesagt, Alex, in der zweiten Halbzeit hast du so ein bisschen ein anderes Spiel gesehen. Was war für dich der Grund? War das wirklich für dich die Schwäche, dass die weiter gesagt hat, na gut, die Dortmunder machen wir jetzt hier an einem Bobbes weg? Oder war es auch einfach war es eine kluge Auswechslung beispielsweise der Dortmunder, die dazu geführt hat? Wie siehst du das?
Na, ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Ich glaube nicht, dass wir rausgegangen sind und gesagt haben, ja, komm, das ist Kindergeburtstag hier. Aber ich glaube, wenn du so ein bisschen Selbstsicherheit bekommst, und das haben wir, glaube ich, direkt in der ersten Minute bekommen mit der Riesenchance, die wir da hatten, dann gehst du halt mit gestellter Brust in die Kabine, hast deine Pause, kommst raus und dann bist du nicht mehr zu 120% geschärft, sondern vielleicht nur noch zu 99. Und dann hast du so eins, zwei Nachlässigkeiten. Dortmund wird eine krasse Kabinenansprache gehabt haben, weil sie schon wieder hinten gelegen haben. Und wenn man dann ehrlich ist, wir haben halt einfach ein bisschen zu viel zugelassen. Wir waren auf einmal immer diesen Tacken zu spät. Wir hatten nicht mehr die zweiten Bälle. Wir hatten nicht mehr so den Zugriff. Wir hatten in der zweiten Halbzeit einfach eine Menge Glück, dass Dortmund viel Pech hatte. Ne? Also Elfmeterszenen können wir auch nochmal drüber diskutieren. Mhm. Weiß ich nicht, wie ihr es seht. Für mich war, dass Collins keinen gepfiffen bekommen hat, das war für mich ein Riesenglück. Ja. Was Gerassi da abzieht, das ist halt einfach too much.
Ich glaub, das ist schon Comedy, ey. Ganz also, ehrlich, das ist, also ich wirklich nichts gegen, ich mag die spielerische Qualität eines Gerassi. Er ist ein herausragender, wichtiger, guter Spieler, den ich auch irgendwann mal ganz gern bei der Eintracht gesehen hätte. Aber boy, oh boy, wie der sich dann in einem Schauspiel verstrickt, da muss ich schon sagen, das hätte auch bei uns auf der Bühne im Schauspiel Frankfurt irgendwie aufgeführt werden können. Das war schon ein wenig too much.
Ich glaube, da ist er auch gerade in der Aktion auch wirklich selbst mit dran schuld. Ich sag mal, der ist ja schon einfach da im vollen Sprint. Und ich glaube ihm ja schon, dass wenn ein Abwehrspieler dich dann an der Schulter festhält, und ich meine, das hat Thea Thea ohne Zweifel getan, wahrscheinlich, also kurz, aber er hat es ja definitiv getan, dass dich das schon aus dem Tritt bringt und vielleicht auch zu Fall bringt. Aber die Theatralik, mit der er da fällt, und das ist ja auch nicht das erste Spiel, sondern das hat er ja auch in den Spielen davor schon getan. Und klar soll immer jede Situation individuell bewertet werden und unparteiisch und so weiter. Aber es kann mir ja auch keiner erzählen, wenn du dich in drei Spielen in Folge da so blöd irgendwie fallen lässt und irgendwie in bester Neymar-Prime-Variante da noch irgendwie dich 15 Mal um die Eckfahne rollst, gefühlt, dass das dann halt auch nicht irgendwie negativ für dich ausgelegt wird.
Ja, vor allen Dingen, also was ist denn das für ein Selbstverständnis als Stürmer? Theat hält ihn ja oben am Arm, weil er hinter ihm ist.
Ja, ja.
Also beide Eintracht-Verteidiger waren hinter ihm. Ja, wäre der durchgelaufen und hätte einfach ein bisschen dagegen gehalten, wäre das eine 1A-Torchance gewesen.
Ja, klar.
Zieh halt durch, Junge.
Als Dortmund-Fan und vor allen Dingen als Mitspieler würde ich mich wahnsinnig über diese Aktion von meinem eigenen Mann aufreden, weil wie du schon zu Recht sagst, wenn der halt einfach sagt von wegen, nee, ich drück mich da jetzt durch, dann steht der alleine vor Trapp und dann kann der sich die Ecke aussuchen, wo der den Ball irgendwie reinbringt. Ja, und dann wären sie halt, dann wäre der Ausgleich da gewesen und dann wäre das ein doch durchaus offenes Spiel gewesen, weil ich glaube, wir hätten uns dann auch ein Stück weit schwer getan, dann da wieder irgendwie reinzukommen. Also ich als Dortmund-Fan, der ich glücklicherweise nicht bin, würde mich da wahnsinnig aufregen.
Was sagt ihr zu der Collins-Situation?
Das ist eigentlich ein Elfmeter. Also
es war ein Elfmeter.
Das war safe einer. Der drückt den oben weg und er trifft ihn unten am Bein. Wir haben schon Elfmeter weniger gesehen.
Unten war der entscheidende Kontakt. Ne?
Und definitiv.
Der wirklich, also er ist gegen das Knie.
Ja.
Als ich die Wiederholung das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach fuck, jetzt auch noch den scheiß Elfmeter. Auf einmal ist over und kein Elfmeter. So, was war das? Also war ich selber ein bisschen erstaunt.
Nee, ganz ehrlich, Leute, auf der anderen Seite, wenn wir da gestanden hätten, wir das gesehen, hätten wir uns tierisch beschwert. Also es war einfach in meinen Augen ganz klarer Elfmeter. Da hatten wir wirklich Glück. Mehr zeigt sich natürlich aber auch so ein bisschen, dass bei uns gerade auch in solchen Situationen der Flow ein bisschen zurück ist, dass wir da auch mal Glück haben. Aber wie gesagt, vielleicht hängt das eine auch ein bisschen mit dem anderen zusammen, wenn du dann so theatralisch immer wieder unterwegs bist. Du auch merkst, dass die Dortmunder durchaus auch so auf dem Elfmeter spielen, dann funktioniert das halt vielleicht auch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hätten wir uns geärgert. Ich glaube, wir hätten uns nicht beschweren können. Aber man muss auch sagen, dass in der ersten Halbzeit die Eintracht ja wirklich auch sehr viel dafür getan hat, in Führung zu gehen und dass er auch durchaus berechtigt war. Und dann auch am Ende natürlich auch in der zweiten Halbzeit die Dortmunder auch nicht ganz zwingend genug waren, um dann halt hier entscheidend ranzukommen. Und im Gegenzug haben wir dann wirklich den Deckel drauf gemacht mit Højlund, der zuvor eingewechselt wurde und der ein wunderbar schönes Tor gemacht hat. Hier die Frage an euch, hätte er abspielen müssen?
Also, er hat das Tor gemacht, in dem Fall nein. Meine Reaktion war Spiel rüber.
Ja, wahrscheinlich schon. Also
aus meinem Blickwinkel sah das tatsächlich auch so aus, als würde er am Tor vorbeigehen.
Ja, es war schon knapp. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, Spiel ab, einfach auf Nummer sicher. Du hast Optionen, du hast zwei Spieler, die mitgelaufen sind.
Ja, aber am Ende, wenn du das Ding machst, hast du alles richtig gemacht.
Ja,
ihm gönne ich es auch zu 1000%.
Ja, das definitiv.
Der steht so ein bisschen im Schatten von Hugo Larsson,
ja.
Weil er auch so, voll der ähnliche Typ ist, ähnliches Aussehen hat, ne? Also das ist so ein bisschen so, als würde die Geschichte sich wiederholen, und er hat ja auch einen ähnlichen Flow, kommt aber an Larsson nicht vorbei, weil sie sich einfach super ähnlich sind, aber der macht's halt einfach überragend, und da ja zu 100.000% sei ihm dieses Tor gegönnt, ja, und da habe ich mich auch nochmal extra gefreut, dass er es gemacht hat.
Ja. War aber auch einfach saublöd, auch da wieder von Dortmund den Ball da einfach so dummdusselig im Mittelfeld zu verlieren. Also, dass das Ding am Ende noch reingeht, das haben sie halt auch verdient.
Ja,
ja, wobei,
ist wahrscheinlich so.
Verlorene Bälle im Mittelfeld war auch eine Spezialität der Eintracht in der zweiten Hälfte.
Immer wieder. Ja. Das ist durchaus so. Ja. Aber trotzdem, also ich muss sagen, wie gesagt, dass er sich belohnt, Højlund, das ist eine super Sache. Und ja, klar, die beiden, Larsson und Højlund, werden wahrscheinlich vielleicht immer mehr zu einer Konkurrenz gegeneinander. Aber das ist ja ganz gut, dass du merkst, dass halt auch auf sämtlichen Positionen da eine spannende Konkurrenzsituation ist. Übrigens, wir haben jetzt bei ehemaligen Dortmundern jetzt zwei angesprochen, auch Mario Götze mit einem in meinen Augen ziemlich guten Spiel. Oh ja. Was er gemacht hat gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Skiri hat jetzt mit der Arbeitgebersituation nichts zu tun, aber hat mir auch ganz gut gefallen. Das kritisiert ihn ja öfter mal. Also da war eine insgesamt sehr, sehr gute Situation dabei, und das bringt uns dann wirklich zu 36 Punkten, was Wahnsinn ist, dass das ärgerliche Spiel in der Hinrunde gegen Dortmund, wo du eigentlich schon gedacht hast, ach, gegen die hätte man nicht verlieren müssen, dass du es jetzt egalisiert hast, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, und es macht einfach echt gerade Spaß. 9 Punkte in einer Woche, das ist brutal. Du hast St. Pauli weggehauen, es war ein schwieriges Spiel, aber du hast St. Pauli geschlagen, du hast gegen Freiburg sehr, sehr souverän agiert und jetzt sogar Borussia Dortmund, also das ist herausragend und macht so ein bisschen den mauen Winter wieder wett, ja, wo du dich schon über einige Spiele geärgert hast, wo du gedacht hast, oh, scheiß Spiel gegen Mainz, ja, ist jetzt nicht gar nicht schlimm gewesen, ist jetzt gegen Leipzig verloren gegangen ist, aber das war halt so eine ärgerliche Mischsituation. Aber das hast du jetzt wieder klar gemacht. Also die Punkte, die du gegen Mainz hast liegen lassen, die hast du jetzt schon wieder dick reingeholt. So kann es laufen.
Ja, das definitiv. Ja, mal gucken, wie der Rest der Rückrunde sich entwickelt. Als Eintracht-Fan ist man ja so ein bisschen Rückrunden gebeutelt, aber ich glaube jetzt einfach mal an das Gute und dass das diese Saison in dieser Rückrunde nicht ganz so wird, wobei da natürlich dann auch, und damit kommen wir dann wahrscheinlich jetzt zu dem Thema, was sich dann nach dem Spiel am vergangenen Freitag dann abgezeichnet hat, Omar Marmoush, der dann doch im Stadion war, der nachdem die Mannschaft in die Kurve gelaufen kam, dann auch irgendwie in den Innenraum kam und dann da auch nochmal gefeiert wurde und verabschiedet wurde. Ich glaube, das Thema ist jetzt mehr oder weniger durch, also es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wenn man den einschlägigen Medien glauben darf, gab es heute ein Medizincheck. Ergebnis ist noch nicht da, es gibt noch keine offiziellen, er hat unterschrieben Fotos, aber ich glaube, das ist jetzt auch nur noch eine Formalie. Und dann ist ja schon so ein bisschen die Frage, wie viele Punkte wird die Eintracht durch den Abgang von Omar Marmoush in der Rückrunde einbüßen, und wie fair findet ihr den Deal? Also es sind jetzt 75 Millionen, die da genannt wurden, plus irgendwie 5 Millionen Boni, also so runde 80 Millionen. Alex, hättest du für den Betrag den Deal auch gemacht?
Auf jeden Fall. Also du weißt nie, was noch kommt. Sein Traum war immer auf die Insel, da hat er nie einen Hehl draus gemacht. Ich hätte es auf jeden Fall auch so gemacht. Guck mal, der kam ablösefrei zu uns, der spült uns jetzt viel Geld in die Kassen. Was das für Auswirkungen auf die Rückrunde hat, vermag ich gar nicht so zu prognostizieren, weil ja auch in der Hinrunde mit Marmoush das ein oder andere war, was nicht so gut lief. Ne? Also da waren viele knappe Ergebnisse dabei. Also da lief viel, da hatten wir auch viel, wie soll ich denn sagen, ich weiß nicht, ob es Glück ist, ne, aber viele Momente, die auch immer hätten kippen können. So, wenn jetzt Marmoush weg ist und diese Quäntchen, die in der Hinrunde schon alle hätten kippen können, dann auch wirklich kippen, dann wird's kacke. Aber ob das mit, ohne Marmoush so wäre, vor allen Dingen, also ist halt auch die Frage, was jetzt noch nachkommt, weil, also meiner Meinung nach muss auf jeden Fall noch irgendwas passieren, weil nur mit Ekitike und Matanovic vielleicht noch in der Hinterhand, ist riskant, in die Rückrunde zu starten. Sollte man noch was tun? Und dann aber auch einfach stark darauf vertrauen, dass Ekitike in der Rückrunde nochmal durchstartet.
Mhm. Marvin, wie siehst du das? Wie viele Punkte gehen uns dann in der Rückrunde ohne Marmoush verloren?
Ja, es werden uns auf jeden Fall so oder so Punkte verloren gehen. Ich glaube, es ist ganz klar. Ein fitten Spieler, der maximal motiviert ist und in dieser Mannschaft perfekt funktioniert. Und ein 1:1-Ersatz wirst du nicht hinbekommen. Es sind ja auch, er ist ja nicht so, dass Marmoush jetzt nur die offensichtlichen, die klaren Tore gemacht hat, sondern er ist in Situationen da gewesen, sei es auch mal in Elfmetersituationen, sei es aber auch in echt kniffligen Situationen, wo es nicht ganz klar ist, ob das Tor auch wirklich zu einem Tor wird oder ob der Schuss überhaupt zu einem Tor wird. Also er hat eine ganz eigene Qualität, das sieht man immer wieder auch an seinen Torerzielungen. Und ich bin sicher, dass da Punkte verloren gehen. Und deswegen ist mein ganz, ganz klare Message hier, wir brauchen Verstärkung. Ja, da wird nicht 1:1 zu ersetzen sein, aber mit gar keinem in die Rückrunde zu gehen, gar keinem neuen, halte ich für extrem gewagt. Ja, du bekommst jetzt roundabout 80 Millionen, was super ist, was natürlich mega krass auch ist, ne? Weil meine Güte, was eine Summe. Da wird natürlich auch ein bisschen die Wintertransfersituation auch dazu gerechnet. Trotzdem muss man sagen, das ist viel Geld, aber ja, also da sind halt sehr viele Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite finde ich es auch extrem nervig, dass wir im Winter einfach so einen Spieler abgeben. Das heißt, wir setzen damit unsere eigenen Möglichkeiten irgendwie ins Risiko, ja, weil das ist natürlich schon so, dass deine Ziele dadurch auf jeden Fall gefährdet werden. Und um das zu minimieren, diese Gefahr, dann brauchst du auf jeden Fall jemanden, der möglichst ready ist, der auch bereit ist, im Saft steht und Bock hat, bei der Eintracht dann auch zu kicken. So, und das ist nicht so schwer, glaube ich, weil ich glaube, mittlerweile wollen viele Spieler zur Eintracht, weil sie sehen, das ist ein super guter Entwicklungspunkt, wie viele Spieler von der Eintracht jetzt weggegangen sind und noch bessere Verträge bekommen haben danach. Ich glaube, das ist relativ deutlich. Aber die Eintracht muss sich da jetzt auf jeden Fall lang machen.
Ja, also wir haben auf jeden Fall noch einiges an Spielen vor der Brust. Und ich glaube, ich bin da ähnlich unterwegs wie ihr. Ich glaube, wir wären zu dünn aufgestellt, wenn wir jetzt das versuchen, mit dem vorhandenen Personal zu machen. Also ich glaube schon, dass man da noch irgendwie sich irgendwie bemühen sollte. Ich glaube aber auch, und das war zumindest ja auch das, was Krösche immer wieder gesagt hat und was ja auch von anderen Verantwortlichen immer wieder gesagt hat, dass man jetzt nicht bereit ist, jeden Preis irgendwie zu bezahlen. Also ich glaube, man hat da eine sehr gute Liste von Kandidaten und hat hinter jedem irgendwie einen Preis geschrieben, den man maximal ist, irgendwie bereit zu bezahlen. Und ich gehe davon aus, dass man da sich jetzt nicht irgendwie, wie soll ich denn so sagen, dass man sich da jetzt irgendwie drüber bewegt. Also, ne?
Da bin ich fest von überzeugt, nur das hat man schon mal nicht gemacht und da hat man auf Ekitike verzichtet, als Kolumuani gegangen ist, ne? Weil man stur auf seiner Linie geblieben ist und gesagt hat, nö, für den zahle ich keinen Cent mehr, ne? Oder für den bin ich nicht bereit, 30 Millionen Nachlass auf Muani zu geben, ne? Also ja, eigentlich habe ich vollstes Vertrauen, dass da noch was kommt.
Ja.
Weil das haben alle Verantwortlichen eigentlich in den letzten Jahren bewiesen, dass sie immer wieder Leute aus dem Hut gezaubert haben, die früher oder später einfach auch nicht alle, aber größtenteils eingeschlagen sind, ne? Also da waren immer wieder gute Transfers dabei. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir noch Leute haben. Also ich meine, Ekitike ist jetzt so lange dabei, wie Marmoush es war vor Start der Hinrunde. Ja, also der hat jetzt auch sein Jahr voll. Mhm. Da kann noch ein bisschen was gehen. Wir haben noch Leute auf der Bank.
Ja, aber aber der spielt ja zusammen. Also mir geht's ja nicht ums Entweder-Oder. Ekitike wird ja auf jeden Fall trotzdem spielen. Aber er braucht ja jemanden auch an seiner Seite. Und das haben wir ja gemerkt. Und das ist tatsächlich für mich dann etwas, wo ich sage, ja, Hugo wird ja auch die ganze Zeit spielen. Aber wer danach oder neben ihm kommt, das kann in meinen Augen kein Matanovic sein. Das ist halt der Punkt.
Das nicht. Also da weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich da zu vorschnell aus den wenigen Sachen, die ich gesehen habe, aber für mich momentan irgendwie ein bisschen, also ich will nicht sagen überbewertet, ne, aber ganz anderer Typ halt auch, ne, fußballerisch,
ja, genau,
deutlich limitierter wie fast jeder andere in der Mannschaft. Und dann, ja, hat es auch noch nie so richtig funktioniert. Ne? Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch an Usun, der ja auch noch so ein bisschen Potenzial verspricht, der jetzt auch Eingewöhnungszeit hatte und uns nicht geschafft hat, in die Mannschaft zu kommen. Und wenn wir da mal wieder den Vergleich zu Brown ziehen, der am Anfang noch nicht mal für die Euroleague gemeldet wurde, weil andere ihm vorgezogen wurden und jetzt einfach einen Raketenstart hingelegt hat. So, das sind ja noch Potenziale, die da so schlummern. Ich will gar nicht sagen, dass wir niemanden brauchen, ne? Aber also es ist auch noch ein bisschen was an eigenem Potenzial da, was vielleicht auch noch zünden kann. Weil egal, wen du jetzt holst, wird derjenige ja auch eine gewisse Anlaufzeit brauchen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Wenn wir wieder im Segment Jugend sind, ne? Also, keine Ahnung, bei so jemandem wie Füllkrug, der mal in der Verlosung war, da weißt du genau, was du ab dem ersten Tag anbekommst. Aber bei allem, was momentan so gerüchtet wird, kannst du dir nicht sicher sein, wie es läuft.
Also ich finde es vollkommen auch richtig. Also Usun ist ja natürlich jemand, den man weiter auf jeden Fall forcieren muss. Du hast viel Geld für ihn investiert. Du bist, glaube ich, auch komplett motiviert, ihn auch dementsprechend zu setzen. Aber er ist halt noch nicht mal, er ist ja nicht genau der so, also er ist nicht der dauerhafte Mittelstürmer, wie es andere sind. Ne? Also Usun ist eigentlich sogar ein bisschen dahinter, also potenziell jemand, der irgendwie mal diese Götze-Situation ersetzen kann. Dementsprechend denke ich auch bei ihm, der muss auf seinen Einsatzzeit kommen, da bin ich vollkommen bei dir. Der kann das natürlich trotzdem auch, wie du besprochen hast. Also da muss man natürlich sehen, den Weg für ihn will man nicht blockieren, aber du musst halt trotzdem sehen, in meinen Augen, dass du jemanden holst, der gleich im Saft ist, da bin ich auch vollkommen bei dir, dass es nicht ausreicht, jemanden mit Perspektive zu holen, sondern jemanden, bei dem du sofort weißt, okay, hier kann es rund gehen. Und grundsätzlich gibt es ja schon den einen oder anderen. Wir haben immer mal wieder über Kali Mwendo gesprochen, der ja auch durchaus im Saft ist, der bei Start-Rennen eine gute Runde macht und dementsprechend auch oft scored. Das wäre natürlich jemand, der trotz seiner Größe, ich glaube, der ist nur so gefälschte 1,75, das ist relativ klein für einen Stürmer, aber grundsätzlich wäre das ja jemand, bei dem man schon sagen kann, man könnte sich darauf einigen. Und dann gibt es aber noch ein paar andere noch. Gehe ich mal von aus. René, oder?
Ja, ich glaube, Wahi ist jetzt irgendwie noch in der Verlosung. Das hatte ich vorhin noch gelesen. Hier der Spieler von Nürnberg sah da noch irgendwie auf dem Zettel. Und ich glaube auch einfach, dass Krösche da noch irgendwie zwei, drei andere hat, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Und ich bin da voll bei dem, was Alex gesagt hat. Ich habe da Vertrauen, dass man da die richtige Entscheidung trifft. Ich kann mich, ich sag auch, wir brauchen noch einen. Ich glaube nur nicht zu 100% daran, dass das auch passieren wird. Das ist so ein bisschen mein Problem daran, weil ich auch glaube, dass andere Vereine, gerade weil jetzt diese gleiche Karte mit irgendwie Wintertransfer plus eben, sie wissen, da sind jetzt irgendwie 75 Millionen geflossen, das gibt auch nochmal irgendwie 2% obendrauf.
Ja, aber sorry, dann musst du halt davon auch 30 nehmen. Also ja, die Kröte musst du schlucken, wenn du einen Transfer plus in der Winterpause machst und dich in die Gefahrensituation begibst, dass du deinen besten Spieler aus dem Kader hergibst, dann musst du die Kröte schlucken, dass ein Ersatz teurer wird. Und wir können die ganze Kohle auch nicht die ganze Zeit bunkern, ne? Und also nur kluge Transfers machen. Will ja nicht sagen, dass das ein unkluger Transfer ist, aber es ist halt jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Und das wusste man, als man den Spieler abgegeben hat. So komplett ins Risiko zu gehen, ist einfach fahrlässig und sendet auch das falsche Signal. Weil das zeigt, wir sind ein Ausbildungsverein und kein Verein, der eigene Ziele verfolgt.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das darf man überhaupt nicht vernachlässigen in dieser Gesamtdiskussion, weil es ist genau das. Es wird definitiv so sein, wenn die Eintracht niemanden holt, dann setzt du das Signal und sagst, okay, ja, naja, wir haben jetzt das Geld gemacht und naja, wir schauen halt mal jetzt, wie es in der Runde läuft. Aber die Fans müssen ja auch motiviert werden und müssen auch daran glauben, dass die Ziele der Eintracht relativ hoch sind. Ob es dann klappt, das wissen wir nie. Das kann immer auch schieflaufen. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Es kann passieren. Aber du musst mir zumindest klar zeigen, Leute, wir haben zwar unseren besten Spieler gerade verkauft für einen Arsch voll Geld. Und ja, dadurch hätten wir theoretisch auch das Geld eingespielt, was wir sonst eingespielt hätten wir die Champions League erreicht. Aber let's do both. du musst zumindest den Willen haben. Ich bin gar nicht, hier so spielerisch, ne, bin ich gar nicht heiß auf die Champions League. Darum geht's mir gar nicht. Ne? Ihr wisst, dass ich eigentlich Europa League viel geiler finde als Champions League. Aber es geht halt trotzdem darum, um den Club auch dauerhaft hochzuhalten. Die Ziele mit Omar Mamouche wären nach dieser krassen Hinrunde halt einfach gewesen, Champions League Quali. Für mehr geht's leider nicht. Da sind die Bayern viel zu konsequent. Und ja, das muss man ja leider so sagen. Aber Champions League Quali muss drin sein. Und dafür brauche ich einen Spieler, der direkt scoren kann. Und da zeige ich dann auch als Eintracht, Leute, wir haben zwar unseren besten Spieler abgegeben, aber wir wollen die Ziele auf keinen Fall irgendwie nach unten anpassen, sondern genau weiterrohren. Und mit dem Spieler, den wir schon seit anderthalb Jahren auf im Blick hatten, wie beispielsweise Kadir Mwendo, weil über den haben wir ja schon tausendmal gesprochen. Also der ist ja seit anderthalb Jahren im Fokus. Ne? Und was ganz wichtig ist, Alex hat es vorhin angesprochen, wir sind damals in eine sehr ungünstige Situation gekommen, als Kolo Muani kurzfristig dann den Verein verlassen hat und dann war es alles auf Nankams Schultern und das war krass und das war zu krass. Das sollten wir, diese Situation sollten wir jetzt nicht wieder herstellen lassen. Ich weiß, du hast recht, René, es kann eine Situation eintreten, bei der es am Ende so ist, dass die Eintracht keinen findet, weil alle viel zu viel Geld verlangen. Das kann passieren, das ist möglich. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die Eintracht schon so weit in Verhandlungen ist, dass das nicht mehr passiert.
Genau, weil die Zeichen, dass Mamouche geht, die stehen ja schon relativ lange fest.
Ja.
Und da, also auf den Transfer kann man vorbereitet sein. Gut, war bei Muani.
Ich würde sagen, es gibt vorbereitet und es gibt vorbereitet. Also ist ja immer noch, da ist immer noch Spannung dazwischen.
Also wenn alles gut läuft, ne, ist der andere Deal auch schon so gut wie in trockenen Tüchern und alle warten nur noch darauf, an allen Enden irgendwas verkünden zu können. So. Da denke ich heute Abend dran, wenn ich einschlafe. Das ist ein guter Gedanke, mit dem man schön in den Schlaf gehen kann.
Ja, mit Sicherheit sind da schon reichlich Gespräche geführt worden in der Woche oder vielleicht auch schon in den letzten zwei Wochen, wo wir das erste Mal so grob über das Thema gesprochen haben. Man kennt ja mit Sicherheit die Spieler da auf der Liste und dann ist da schon so das erste in Vorbereitung. Klar brauchst du dann auch erstmal die offizielle Bestätigung von Man City und dann auch quasi, dass das Geld dann mehr oder weniger unterwegs ist, damit du dann da auch den Rest irgendwie klar machen kannst. Aber sie müssen sich dann ja jetzt auch mal ein bisschen ranhalten. Wir haben jetzt nur noch knapp zwei Wochen, ne? Dritter, zweiter, Entschuldigung.
Schließt all dem, ne, muss man halt auch, wer auch immer kommt, derjenige wird auch seine Zeit brauchen.
Ja.
Aber was genau halt auch wichtig ist, ich meine, wir tanzen noch auf drei Hochzeiten so. Also es sind halt auch verdammt viel Spiele.
Nur noch Bundesliga und Europa League, DFB-Pokal.
Ja.
Habe ich vergessen.
Naja, gut, Alex hat Winterzauber bestimmt auch gemeint. Da kommt ja auch mal irgendwie.
Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Ja.
Oder er hat schon vorausschauend, da, vielleicht qualifizieren wir uns ja irgendjemand für den Weltpokal oder so.
Ja,
in der Euphorie kann man die schlechten Sachen auch einfach schon mal ausschneiden.
Ja, aber es sind ja dennoch immer noch viele, viele Spiele, die wir haben. Ne? Wir haben jetzt noch ein paar englische Wochen vor uns, dann wird es wieder ein bisschen ruhiger, dann hast du aber auch schon wieder Länderspielpause, dann ist auch wieder die Hälfte des Kaders irgendwie unterwegs, dann geht der Euroleague-Thematik dann auch wieder weiter, dann hast du wieder englische Wochen und die Liga endet ja auch relativ früh, weil ja dann noch diese komische Club-WM da in weiß ich nicht wo gespielt werden soll. Also das ist ja schon auch einfach nach wie vor relativ volles Rahmenprogramm. Ja.
Ist tatsächlich richtig so. Wie gesagt, uns ist allen klar, eigentlich muss da was passieren. Jetzt sind wir gespannt, wie die Eintracht agiert. Ich glaube, es geht tatsächlich jetzt von der Abgabenseite jetzt auf jeden Fall relativ schnell. Es wird jetzt nicht mehr so ewig lang dauern.
Es
sind nur Details. Und dann müssen wir mal gucken, was dann auf der Annehmenseite passiert. Ansonsten glaube ich übrigens, dass gar nicht mehr so viel passiert, so von anderen Spielern, die jetzt irgendwie weggehen könnten. Tuta war ja zuletzt absurderweise noch in der Verlosung.
Was sagten ihr zu diesem Tuta und Türkei-Gerücht? Das kam aus dem Nichts.
Ja, die haben jetzt jemanden verpflichtet. Insofern ist das, glaube ich, jetzt ad acta gelegt. Aber mich hat das auch irritiert. Ja, René, was ist denn dein Gefühl? Weil ich fand's weird.
Ja.
Ich weiß nicht, also.
Ich weiß auch nicht, wer der Initiator ist, ne? Weil, also Tuta, der nimmt ja nie ein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, zu immer wieder zu wiederholen, wie wohl er sich in Frankfurt fühlt. Mhm. Ne? Auch jetzt mit neugeborenem Kind, lalala. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Wunsch es war, zu sagen, ach guck mal hier, ich habe eine Anfrage, Türkei, ist ja jetzt auch, er hat die Chance, mit der Eintracht nochmal Champions League zu spielen. So, das ist ja jetzt auch kein leistungssteigernder Transfer oder so. Also ich kann mir nur vorstellen, weil ich glaube, dass Tuta nicht unumstritten ist, dass das tatsächlich auch mit Initiative von Seiten Eintracht gegangen ist. Dass die gesagt haben, guck mal, wir hätten hier einen Abnehmer, geh doch. Und er gesagt hat, nö, will ich nicht.
Das ist krass eigentlich, ne? Weil normalerweise muss man ja sagen, das hätte ich früher auf jeden Fall verstanden. Aber aktuell ist es ja tatsächlich so, dass er ja ultimativ stabil ist, ne? Also ich meine, die Saison ist seine beste Saison seit Ewigkeiten. Das muss man ja mal so sagen. Tuta hat sich so krass stabilisiert, das hätte ich gar nicht mehr gedacht. Vor der Saison habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht ist er ein Abgangskandidat. Vielleicht ist es tatsächlich so, aber jetzt macht er eine richtig gute Runde. Aber es kann sein, Alex. Ich weiß es nicht. Ich bin auch unsicher. Mich hat das Gerücht fast kalt erwischt, weil ich auch gerade von dieser Verteidigung niemanden abgeben will, weil die in sich ziemlich geschlossen sind. Wir haben mit Arthur Theaten absoluten kranken Motivationsspieler, ein absolutes Tier, ein absolut Mensch, der, glaube ich, auch andere wachrüttelt. Wenn ihr euch das Bild nochmal anguckt, was wir übrigens bei Fußball 2000 als Startbild heute verwendet haben, Arthur Theat wie er heulend da hält, ja, also die beiden in Ekstase, da denke ich mal, meine Güte, da übernimmt mittlerweile auch schon jemand irgendwie so eine Art Leadership. Das ist toll. Und dann ist es auch mit Collins, haben wir ja auch drüber gesprochen, so viele tolle Spiele. Ich brauche die aber alle, weil wenn mal einer ausfällt, ne, dann wird es ganz schnell ganz notwendig.
Ja, also ich sehe jetzt auch keinen Grund aus einer Tutor-Richtung, warum er da jetzt irgendwie wechseln sollte, weil ich sag mal, wenn du normal in der Viererkette irgendwie spielst, und das war ja auch das, was wir am Anfang der Saison hatten, dann hast du mit einem Theat, Koch, Tutor, Christensen gespielt. Ja, du hast da jetzt irgendwie noch einen Collins, der da irgendwie unterwegs ist, aber der ist ja eigentlich auch mehr Außenverteidiger oder zumindest als rechter Innenverteidiger in so einer Dreierkette, wo der sich auch ein bisschen mehr da rausbewegen kann. Der ist für mich eigentlich auch nicht so der klassische Innenverteidiger, und da wären wir dann auch schon wieder ein bisschen dünn aufgestellt. Also wenn du wirklich einen Tutor jetzt abgibst, dann müsstest du da ja auch nochmal irgendwie nachlegen, sonst hätte ich da auch Bedenken bei.
Da sehe ich ganz andere Kandidaten auch irgendwie auf der Liste. Also wenn du deinen Kader wirklich verkleinern willst, da fallen mir andere Namen ein, wie da hinten in der Kette rumzueiern.
Ja, aber ich sehe nicht, dass es jetzt weitere Abgänge irgendwie gibt.
Ich bin ja vollkommen bei Alex, muss ich wirklich so sagen, weil ehrlich gesagt, ja, wo willst du jetzt? Also das ist eine super eingespielte Truppe mittlerweile. Da würde ich überhaupt nicht dran juckeln.
Nee,
ich würde mir sogar schon schwer tun, mit Nils Nkunku den abzugeben, obwohl der wahrscheinlich der sinnigste Kandidat ist. Die Frage, bei der wir uns alle, glaube ich, einig sind, ist, was überhaupt noch mit Ebimbe passiert. Der scheint ja komplett weg zu sein. Das ist so eine
Abgabesituation.
Ja. Und Scheibi hat sich dem angeschlossen, ne? Also auch so ziemlich abgetaucht.
Ja, wobei dann jetzt vielleicht auch, je nachdem, wie das jetzt mit dem Ersatz für Marmoush ist, und klar, du hast dann einen Usun, aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Chaibi da jetzt auch wieder ein bisschen reinkommt. Also den würde ich jetzt auch nicht irgendwie komplett da rausnehmen, was für mich ja sehr offensichtlich dann auch war die Thematik mit Heuge, der ist ja jetzt dann weg. Ja, ansonsten glaube ich, wäre der Nächste, der da irgendwie an der Tür steht, tatsächlich irgendwie Ebimbe, auch wenn er den Support von Mannschaft und Staff und allem irgendwie bekommt. Aber ich glaube, der ist einfach mittlerweile so in der Versenkung verschwunden. Aber ansonsten, ich würde da jetzt nicht ohne Not aus dem Kader auch nur irgendwie einen rausgeben.
Ja, also es ist schwierig. Wie gesagt, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so ein paar Fragezeichen bezüglich einiger Spieler, die ich aktuell sehr, sehr selten gesehen habe, wie Christian Lischtesch beispielsweise, der natürlich sehr viel verletzt war, der, glaube ich, auch gerade überhaupt keine Anknüpfungspunkte hat zu der Mannschaft. Bei Ebimbe ist es tatsächlich so, dass ich den immer noch geil finde, aber wir haben schon so oft darüber gesprochen, das wird nichts mehr. Ich glaube, da muss man ganz klar sein. Und bei Nkunku sieht es momentan auch absteigender Ast aus. Über alle anderen Spieler, ihr habt es eben gerade gesagt, kann man natürlich sprechen. Chaibi ist aber trotzdem auch jemand, ja, der ist jetzt anderthalb Jahre irgendwie da, und irgendwie habe ich trotzdem noch ein bisschen die Hoffnung nach der ersten guten Saison, ja, dass da jetzt vielleicht auch noch mal was kommt, aber das ist eine Motivations- und Kopfsache. Da Hm. Müssen andere, glaube ich, darüber richten. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich tun, aber natürlich wird die Luft für ihn denklogischerweise halt einfach enger, ne? Weil je besser ein Can Uzun wird, desto schwieriger wird es für Faiz Chaibi hier reinzugehen. Und irgendwann gibt es den Wechsel. Man darf nicht vernachlässigen. Can Uzun ist 3 Jahre jünger als Faiz Chaibi. Das klingt krass, weil der eine 19, der andere 22 ist, aber das sind halt so diese Entwicklungsjahre. Wenn Can Uzun erstmal all die Power dauerhaft und die Klarheit auf den Platz bekommt, dann kann es tatsächlich sein, dass Faiz Chaibi sich schneller wieder umgucken muss, als es ihm lieb ist.
Ja, ist richtig.
Und das ist halt so eine krasse, krasse Situation. Baoya ist auch ja jemand, der immer wieder reinkommt, durchaus seine Szenen hat. Aber auch er mit 19 noch ein bisschen, ich sag mal, hat noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und Optionen. Er wird ja, ja, das ist halt auch so eine Situation. Also es ist schwierig, aber das jetzt nichts für den Winter. Aber bei einigen Spielern, wie gesagt, Ebimbe, das ist, da stehen die Zeichen ja tatsächlich auf Abschied und da muss man überlegen, ja, gibt's überhaupt einen Markt für ihn? Ne? Weil es drängt jetzt nicht so krass. Ne? Er hat verliert an Marktwert als rechter Mittelfeldspieler, auch so polyvalent wie er halt ist. So viel schwierig ist es oder so schwierig ist es halt auch, ihn klar zu machen. Wenn ich nach außen gehe und sage, ja, wir haben hier einen guten Spieler, der hat sau viel Potenzial, aber der ist halt jetzt auch 24. Ja, das ist, also da geht's mehr auf und mehr ab als beim Skifahren normalerweise. Und das ist schon echt schwierig. Also, ja. Bimbe tut mir leid. Sowohl als zentraler Mittelfeldspieler habe ich ihn eigentlich ganz gerne gesehen, auch manchmal als rechter Mittelfeldspieler, aber es liegt halt auch an ihm, ne? Weil, also zu Paris kann er nicht wechseln, das ist klar. Also da, die haben da gar kein Interesse an ihm. Und da muss er überlegen, kann er die Kategorie da drunter, ist ihm das genug oder halt nicht? Ich glaube, das sind so Fragen, die gerade gestellt werden.
Ja. Ja, aber es drängt ja jetzt dann eigentlich bei keinem Spieler, dass wir ihn unbedingt irgendwie jetzt im Winter abgeben müssen, wenn nicht der Spieler es irgendwie forciert oder wenn die Gefahr besteht, dass dadurch irgendwie Unruhe in die Mannschaft reinkommt. Ansonsten müssen wir ja jetzt nicht unbedingt einen abgeben. Schauen wir mal. Wie fandet ihr die Verabschiedungsaktion von Marmoush nach dem Dortmund-Spiel? Das hat man gerade eben nur ganz, ganz kurz angerissen.
Wahnsinn. Also für mich ist es überraschend, wenn ich ehrlich bin. Überraschend nur insofern, aber dass ich merke, dass es irgendwie ein ehrlicher Moment war. Also ich will das gar nicht zu krass überbewerten. Das ist ein Millionengeschäft und da ist es schon so, dass die dauerhaften Wechsel guter Spieler auch ein bisschen in meine, ja, wie soll ich sagen, ja, in mein Fantum reinhauen, so im negativen Sinne. Finde es schon irgendwie krass, wie viel Wechsel es da gibt, aber trotzdem, wie das jetzt war und wie ernsthaft diese Verabschiedung und gleichzeitig die Freude von Marmoush auch irgendwie war, von der Kurve sehr authentisch verabschiedet zu werden, das muss ich schon sagen, das hat bei mir ein bisschen was ausgelöst und ich fand, das war eine super Sache, es war nicht zu krass durchorchestriert, ne? Also keine Ahnung, es hatte was Authentisches und dieses Authentische hat mir sehr, sehr gut gefallen, insofern muss ich sagen, es war für alle Seiten total gut, ich glaube, Omar Marmoush, wenn es nicht so läuft, hat er jedes Mal wieder die Möglichkeit, bei uns zurückzukommen. Aber mit einem schmaleren Gehalt, 16 Millionen wird er bei uns nicht verdienen. Aber auf der anderen Seite wünscht ihm, glaube ich, auch jeder das Beste. Ich meine, niemand hätte gedacht, dass diese Performance, wie er sie bei uns abgeliefert hat, so explosionsartig nach oben geht. Also ich hätte das niemals gedacht. Insofern war es für alle Seiten irgendwie cool und ehrlich gesagt ein himmelweiter Unterschied zu diesen ungebührlichen Aktionen im Vergleich zu Kolo Muani. Meine Güte, was war das ein Unterschied?
Ja.
Aber also muss man auch sagen, der Junge hat auch Eier, ne? Also den Mut zu haben, an dem Tag, wo rauskommt, dass er jetzt wirklich geht, noch nichts offiziell verkündet ist, dann einfach ins volle Stadion zu gehen. Also in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass die Kameras so auf ihn gehen und mitbekommen habe, der kommt da jetzt raus, habe ich im ersten Moment die Luft angehalten, weil ich war mir auch nicht sicher, wie die Reaktion das Stadion reagiert. Also ich fand es tatsächlich cool, ich fand es aber auch bemerkenswert mutig und ich glaube, dass jeder Berater in dem Moment gesagt hätte, Junge, mach das nicht, gar keine Notwendigkeit. Aber umso geiler fand ich es, wie es sich dann entwickelt hat. Ne? Und man hat halt auch gesehen, dass wirklich jeder ihm das gönnt. Und vor allen Dingen, also ich sag mal, die letzten beiden Spiele, sowohl St. Pauli als auch Freiburg, hat man ihm angemerkt, dass der keinen Meter zurückzieht, sondern dass er nochmal alles raushaut. Und gegen Freiburg war ja schon so mehr oder weniger klar, dass es in die Richtung geht. Und der hat trotzdem Vollgas gegeben, als wird er allen nochmal beweisen wollen, dass er hier gern spielt, dass er nochmal was zurückgeben will, dass er nochmal was geben will, dass er auf jeden Fall nochmal ein Tor macht. Und ich glaube, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass so ein Moment dann möglich ist.
Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch nicht ohne Risiko, sowohl für den Spieler als auch für den Verein. Weil wir haben ja in den letzten Spielen schon auch gesehen, wie oft er dann da irgendwie auch Tritte vors Schienenbein und auf den Knöchel bekommt. Also das ist ja schon ein Risiko, was du dann eingehst, zu sagen, ich steig dann da nochmal in so ein Spiel über 90 Minuten irgendwie rein. Wenn halt auf der anderen Seite irgendwie mein Traum da irgendwie gerade so in der Tür steht und einfach nur drauf wartet, mich mitnehmen zu können. Also das, ja, kann man, glaube ich, schon
doch an, was auch anrechnen. Mit den Leuten, die bei uns spekuliert wurden, passiert ist, ne? So kam das Gerücht auf, Füllkrug zur Eintracht, nächster Tag, irgendwas, was hat er? Muskelfaserriss, sonst was, verletzt, ne? So, also nicht, dass ich glaube, dass sich der Transfer wirklich angebahnt hätte, aber
ja.
Da gab es ja 2-3 Gerüchte, die aufkamen, ja. Wo direkt am nächsten Tag irgendwie kam, ups, Timo Werner war, glaube ich, auch, ne?
Ja, das Risiko
Alter,
ist halt...
Timo Werner, keine Ahnung, wer das gerüchtet hat, also, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, also wirklich, das, also da musst du ja mit dem Klammersack gepudert sein, also das...
Ja, der kommt aber immer wieder auf, ne? Ja. Also dieses Gerücht ist nicht tot zu kriegen.
Es gibt irgendjemand da seine Aktien im Spiel, aber übrigens, was ich tatsächlich glaube, dass das nochmal heiß wird, auch wenn es jetzt im Winter nicht passiert, ich glaube, die Situation mit Johnny Burkhardt, einer der erfolgreichsten deutschen Stürmer.
Der war es auch, der verletzt war dann. Ja.
Genau, der hat sich auch verletzt. Aber ich würde mal behaupten, das ist noch nicht komplett durch. Also es wäre übrigens ein mega Ding, weil das tatsächlich weil es tatsächlich krass wäre, jemanden wie ihn nochmal zu bekommen. Die Eintracht ist mittlerweile echt in krassen Sphären unterwegs, muss man sich immer vorstellen. Ne? Auch über Bischof, den Spieler von Hoffenheim, haben wir ja mal ein bisschen gesprochen. Auch das wäre eine super krasse Nummer, ein junger, dynamischer deutscher Spieler, was du, ja, wenn du normalerweise sagst, okay, du kriegst die nicht. Also da ist schon viel drin mittlerweile. Können ja so froh sein, über Nene Brown haben wir eben schon gesprochen. Also da bahnt sich vieles an. Und trotzdem müssen wir ja im Hier und Jetzt bleiben. Johnny Burkhardt wird's nicht, der ist verletzt, der wird vielleicht im Sommer heiß. Aber es ist halt auch so, dass ein Dino Topmöller erneut ja auch damit umgehen muss, dass sein Spieler, einer seiner wichtigsten Spieler, nicht zur Verfügung steht. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen ungünstig.
Ja, für den
spielst
auch
du
so ein
die
bisschen,
beste Hinrunde. Und
so ein bisschen Murmeltiertag, ne? Wachst morgens auf und der nächste ist irgendwie weg. Und ich habe gerade eben kurz gezuckt, ich traue mich fast gar nicht, es laut zu sagen, aber nachdem ihr irgendwie so über Ekitike geschwärmt habt, dachte ich so, alles klar, der ist im Sommer dran.
Also ganz ehrlich, habe ich ein bisschen aus Spaß auch einem Kumpel von mir schon geschrieben. Ne? Der meinte so, und, was glaubst du, startet Ekitike durch? Sag ich, ja, Ekitike, Sommer, 100 Millionen, Gott weiß wohin.
Ja. Also. Es würde irgendwie passen. Aber gut, jetzt bleiben wir mal im Hier und Jetzt. Omar Mamouche wurde ordentlich von Mannschaft und Fans am Freitag nach dem Spiel verabschiedet. Wir warten jetzt auf die offizielle Meldung. Wie Marvin vorhin gesagt hat, das wird wahrscheinlich jetzt alles relativ zeitnah vonstatten gehen. Und dann schauen wir mal, wer dann da noch nachrückt, wer dann da Kandidat für die Nachfolge ist und wie schnell das dann geht und wie sich das dann weiterentwickelt.
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habt ihr zwei mir jetzt so ein kleines Hintertürchen gerade eben gezeigt, was aufgehen könnte, dass dieser Medizincheck fehlschlägt. Stell dir das mal vor. Heute Abend nicht Meldung, Transfer vollzogen, sondern Medizincheck schlägt fehl, Omar Mamouche zurück im Training.
Ja, aber warum?
Keine Ahnung, hatten wir doch schon mehrfach. Wer war das denn, der zu uns kommt oder der bei uns war, der auf einmal angeblich Knie hatte? Wo nie was gewesen war.
Das war doch hier, war das nicht Herr Kalimuendo? Ich meine, der wäre das hier gewesen. Ja, aber bei Mamouche, warum sollte denn da jetzt irgendwas sein? Also das glaube ich eher nicht.
Ich sag ja. Ihr habt mir nur gezeigt, dass da hinten ein kleines Hintertürchen ist.
Ja, das hast du halt immer noch, dieses Ding, dass das dann irgendwie da dann nochmal irgendwie dran kippen kann. Und ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt, in England mit den Fußballspielern wieder die aktuellen Regelungen sind, die brauchen die nicht irgendwie dann auch irgendwie Arbeitsvisum-Gedöns, dies, das, Ananas? Das muss ja auch noch
weil
irgendwie
nicht EU
haben.
Oder was?
Ja, ja.
Naja,
Also, ja, klar, da sind noch so ein paar Formalien, die müssen irgendwie abgehandelt werden und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig irgendwas fehlschlägt. Ja.
Ja, ja, naja, also wir warten mal ab, aber ich glaube auch nicht, dass da was fehlgeht. Was eine Frage, die ich nochmal hatte. Vahi ist ja jetzt einer der Spieler, die irgendwie am heftigsten gerüchtet werden.
Ja.
Der hat ja durchaus auch ein bisschen merkwürdige Historie, wenn man es mal anguckt, also die Gerüchte, die es da so um ihn gibt. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen, aber ich hatte so ein bisschen quer gelesen und da ist er so durchaus ein kontroverser Spieler, der zumindest in seiner Jugend offenbar merkwürdige Dinge getan hat oder getan haben soll. Ne? Ja. Wie gesagt, muss man, auf jeden Fall ist es so, dass die Eintracht sich natürlich auch damit beschäftigen muss, auch allein, um dann eventuell medialen Backlash entweder zu handeln oder halt ja, also irgendwie zu handhaben oder vielleicht davon abzusehen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, weiß nicht, was da so alles dran ist. Gibt halt ein paar Sachen dazu, die wie vor ein paar Jahren auch schon mal irgendwie Thema waren. Vahi war ja sogar auch schon mal in der engeren Auswahl, glaube ich, bei der Eintracht generell, genauso wie Kalimundo. Also es sind zwei Spieler, die schon länger im Fokus sind. Könnt ihr zu dem Spieler sonst noch was sagen? Also es ist ja auf jeden Fall ein Spieler, der gerade bei Olympique Marseille zumindest gar nicht so häufig spielt und öfter verletzt ist. Und ja, im Vergleich zu Kalimundo, der relativ häufig am Start ist, schon über 10 Tore gemacht hat, ist das ja jemand, der noch nicht so gut in die Saison gekommen ist.
Er ist auch niemand, der nachhaltig bewiesen hat, dass er jetzt zu einem Wintertransfer bei uns direkt durchstarten kann. Mhm. Also das wäre tatsächlich eher, ja, also das könnte auch eher ein Transfer mit Perspektive sein. Der hat jetzt zwei oder drei Wechsel in den letzten, oder mit uns dann fast 4 Wechsel in den letzten 2 Jahren gehabt. Ja, weiß ich nicht.
Also es ist halt krass.
Mir wäre auch jemand lieber, der schon ein bisschen gesettelter ist.
Es ist krass, ne? Weil im Endeffekt, überleg mal, Ekitike ist ja auch zur Eintracht gekommen und hat da gerade keine gute Zeit gehabt in Paris, ne? Erinnert ihr euch, ne? Da war es auch echt schwierig. Und dann ist jetzt, ne, Alex sagt es ja jetzt hier schon, jetzt ist er irgendwie am Durchbrennen, jetzt läuft es plötzlich. Ja, ist natürlich kann Frankfurt der Safe Haven sein, aber würde das gleichzeitig bedeuten, dass er dann im Winter gar nicht so zieht? Ja, dann wissen wir nicht, warum wir es überhaupt gemacht haben. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein Punkt, dass ich sage, ich bin grundsätzlich erstmal skeptisch. Ich kann den Spieler so gar nicht ausreichend bewerten. Ich habe den nur auszugsweise mal gesehen und will mir das jetzt gar nicht anmaßen, jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt jemand, bei dem bin ich ganz, ganz sicher. Das müssen andere auf jeden Fall bewerten. Was ich aber grundsätzlich ganz interessant fand, und das will ich auch noch mal ganz kurz mit reingeben, Matthias Quistgarden von Brøndby, der hat ja schon 10 Tore in 15 Spielen jetzt gemacht, ist 22 Jahre alt, also ähnlich wie Kalimundo nur 8 Tore in 17 Spielen, aber andere Liga auch, muss man sagen, ne? Startrennen offenbar mittlerweile echt so der Stürmerplatz, Ausbildungsplatz. Ja, und Mathis Tell, meine Lieblingslösung eigentlich bei den Bayern, den bekommst du ja leider nicht.
Nee, der wird
wobei
sich
das für alle Seiten echt eine Win-Win-Situation wäre, weil der wird in der Rückrunde auch nicht die Einsatzzeit bei Bayern bekommen, die er braucht. Nee. Der könnte bei uns sofort, das wäre auch tatsächlich mein Lieblingskandidat, der könnte sofort durchstarten und dem würde ich es auch zutrauen, das direkt zu schaffen. Ja, aber ich glaube, das ist auch eher utopisch.
Ja.
Es ist halt ärgerlich bei Tell, weil stimmt dir da völlig zu. Tut mir leid, dass wir heute so viel Einigkeit hier haben in dieser Runde, aber so ist es halt manchmal. Denn es ist
so ist es immer, wenn es gut läuft.
Ja, klar, es läuft ja auch ziemlich gut. Ich glaube, das können wir auch, müssen wir sagen, aber es ist natürlich auch so, dass. Weißt du, wir haben jetzt Pirmin Schwegler geholt und ich habe es vorhin bei Fußball 2000 auch schon gesagt, aber es ist halt krass. Schwegler war damals an dem Transfer zu den Bayern beteiligt von Mathis Tell. Das heißt, er kennt den. Das heißt, da gibt's schon irgendwie eine Connection. Und jetzt weiß nicht, ob er der Flüsterer werden kann, ne? Ob Schwegler zum Tell-Flüsterer werden kann und ihm sagen kann, hier, probier das so ein halbes Jahr bei uns. Und wenn du siehst, okay, hast bei Bayern dann noch einen guten Win oder kannst jetzt auch Stammer spielen, okay, dann gehst du halt wieder zurück. Aber vielleicht ein halbes Jahr bei uns, du könntest auf jeden Fall ziemlich Stamm spielen, wenn du dich ins Zeug legst. Das wäre schon nicht so verkehrt. Also weiß ich nicht. Ich würde es geil finden, muss ich sagen.
Definitiv. Also wenn ich überlege, wir hätten einen Doppelsturm, Ekitike, Tell. Boah. Also es gibt schon Schlechteres.
Genau, du kannst ja dann auch eine Kombi machen, ne? Dann gehst du vielleicht so eine Risikonummer ein mit Vahi, holst den im Winter schon, kannst den über die Rückrunde aufbauen, machst eine Leihe mit Tell, da hast du keine Ablösesumme, klar musst du einen Teil des Gehalts übernehmen, das wird auch nicht billig, aber dann hättest du eine Lösung, der du, nicht 100%, ne, aber wo du schon eine 80%ige Sicherheit hast, dass das gut wird. Hm. Und du hast aber auch deinen Transfer, der vielleicht eher dein Wunschspieler für die Zukunft ist oder auch der eine Perspektive bei uns hat, um nicht im Sommer direkt wieder weg ist, hast du auch irgendwie am Start. Also, ja.
Okay, Alex, dann machen wir es doch so. Das ging dann auch in der besten Option aller Welten. Also von mir aus nehmen wir doch das, wenn wir so Geld schon haben. Ich muss mal ein bisschen raushauen hier. Also ich würde auch das nehmen, liebe Leute. Nee,
hol mal Krösche rein. Wir müssen das so. Kurz besprechen.
Markus! Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt, was da jetzt passieren tut. Was aber erstmal passieren wird, bevor wir jetzt hier Transfer haben, ist dann natürlich das Spiel am Donnerstag. Es ist mal wieder Euroleague-Zeit. Wie Marvin ja vorhin gesagt hat, sein Lieblingswettbewerb ist mal wieder am Start. Tatsächlich auch im heimischen Stadion. Donnerstag 21 Uhr spielt die Eintracht im vorletzten, ich wollte jetzt schon Vorrundenspiel, aber es ist ja nicht Vorrunde, es ist ja Ligaphase. Im vorletzten Ligaphasenspiel gegen Ferencváros Budapest, die aktuell Zweiter in der ungarischen Liga sind und seit Anfang Januar einen neuen Cheftrainer haben. Wisst ihr, wer der Trainer ist aktuell?
Poh.
Robbie Keane.
Robbie Keane, yes.
Wahnsinn, yes. Ne? Krass. Ja, es ist wirklich völlig absurd. Wusste gar nicht, dass der schon so im Trainer-Business ist. Hat das letztens auch nachgeguckt, aber respektable Angelegenheit. Die sind momentan auf Platz 2. Es wird auf jeden Fall kein ganz einfacher Gegner, aber für die Eintracht muss das natürlich trotzdem eine Sache sein, bei der wir das Potenzial haben, uns vielleicht, jetzt brauche ich meinen Supercomputer, um das zu wissen, mit einem Sieg direkt zu qualifizieren. Ist das schon soweit, René? Bist du derjenige, der alles durchrechnen kann und mir sagen kann, nächster Sieg, direkte Quali?
Ich bin vom Status eines Supercomputers bin ich meilenweit entfernt, erst recht um die Uhrzeit. Das kannst du jetzt hier von mir nicht verlangen. Also ich glaube, wir hätten es dann zu 99% irgendwie durch, aber ich habe noch nicht so richtig das Gefühl für diese Liga-Phase, dass ich hier das wirklich dann irgendwie sagen kann. Das ist aber, ich glaube, du kannst damit so mehr oder weniger dich eigentlich für die ersten 8 irgendwie qualifizieren.
Wie viele Spiele sind es noch? 2, ne?
2. Wir haben noch Ferencváros und dann noch Rom. Ja. Und das wird halt schon nochmal spannend.
Ja, nee, ich glaube, mit dem Sieg ist noch nicht rechnerisch 100%ig sicher.
Ja, es kommt halt sehr drauf an, wie es bei den anderen dann jetzt gerade so unterwegs ist.
Ja, es geht halt bis zum 13. Platz runter. Die haben 10 Punkte, wenn noch 6 Punkte zu verteilen sind.
Ja. Ja, kann noch spannend werden am letzten Spieltag. Ja. Aber du hast ein deutliches Chancenplus, dich da am Ende, wenn du da mit 3 Punkten nach Hause fährst, oder nein, zu Hause bist du ja quasi schon, mit 3 Punkten das Spiel dann beendest, dann hast du, glaube ich, zu 99% das Ding einfach safe.
Ja, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt schon eine sehr gute Wir haben jetzt schon eine saugute Ausgangsposition. Aber der Sieg wird uns schon nach vorne bringen.
Ja. Aber wie Marvin gesagt hat, das wird jetzt kein leichtes Spiel. Ferencváros steht jetzt aktuell auf Tabellenplatz 16 in der Liga mit 9 Punkten. Die haben natürlich auch noch mal überhaupt.
Was? Oh, Tabellenplatz 2 steht die.
Ja, in der Euroleague-Tabelle meinst
du. Ach so, okay, alles klar.
Ich wollte eben schon sagen, was? Als du gesagt hast, die sind Zweiter der Tabelle.
Die sind
Zweiter in der ersten
ungarischen Liga und in der Europa League-Tabelle, ist ja jetzt hier sehr viel Tabellengedöns, sind sie auf dem 16. Platz mit 9 Punkten.
Na gut.
Ja. Also auch die hätten diese Punkte mit Sicherheit gerne, um mal mindestens noch sich irgendwie in diese Zwischenrunde zu retten, um zu verhindern, dass die da irgendwie durchgereicht werden. Die wollen da halt, also das wird auf jeden Fall ein sehr kampfumwobenes Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, ohne jetzt
viele
von denen gesehen zu haben.
Ich habe gerade mal geguckt, die haben 4-1 gegen Malmö gewonnen, die haben 4-0 gegen Dynamo Kiew gewonnen und die haben 1-0 gegen Nizza gewonnen.
Und gegen Park haben sie 5-0 auf den Deckel gekriegt.
Ja. Also es ist ganz, wir kennen ja einige Spieler davon, auch Nationalspieler unter anderem, Barnabas, ein geiler Name, Barnabas Vargas beispielsweise, ist ja einer der, ich glaube, wahrscheinlich herausragenderen Spieler bei Ferencvaros. Also auf den muss man auf jeden Fall gucken. Der trifft, wie als würde es keinen Morgen mehr geben, sowohl in der Liga als auch in der Europa League. Also da muss man die ganz genau hinschauen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob er gegen Deutschland getroffen hat, aber auf jeden Fall gegen Deutschland gespielt. Also das ist einer der Spieler, auf die man ganz genau aufpassen muss. Die Eintracht wird auf jeden Fall gut daran tun, ihr Defensivkonstrukt, was ja durchaus erfolgreich war in den letzten Spielen, erneut zu beweisen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass der liebe Christian Listersch, der ja für 4,5 Millionen von der Eintracht zur Eintracht gewechselt ist, von eben jedem Ferencvaros leider nicht spielen kann. Hätte ich ja auch ganz gern gesehen, aber da muss ein bisschen was anderes passieren. Lustigerweise dabei, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht nicht in der ersten Elf. Ich glaube, ob der überhaupt regelmäßig spielt, weiß ich gar nicht. Ist der ehemalige Bremer Spieler Naby Keita. Ja, man erinnert sich, hat gedacht, das wäre ein Top-Transfer für Bremen. Das hat alles nicht so funktioniert. Also der ist zumindest im Kader. Ob er dann spielt, wissen wir nicht. Aber das war ja auch
ist der eine Kader, sehr der ist doch im Winter erst dahin ausgeliehen worden. Der ist doch gar nicht registriert für die Euroleague.
Ah, wow, wie fuchsig du bist. Wow, schon, also, die Vorbereitung hat hier funktioniert. Ja, dann ist er wohl nicht im Kader, gell? Könnte aber theoretisch.
Ja, aber du kannst ja nicht jetzt noch nicht nachnominieren.
Wahrscheinlich nicht.
Na gut, ich weiß auch nicht, ob das so, also ich habe jetzt nicht verfolgt, wie viele Spielminuten der in Bremen hatte, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so, dass du den jetzt irgendwie direkt da als Nummer 1 irgendwie hinsetzt.
Als Nummer 1 hoffentlich nicht, also im Tor, also ihr könnt gerne im Tor spielen von mir.
Ja, als Nummer 1, was die Nachnominierungsliste angeht, Entschuldigung, ich sollte mich vielleicht konkreter ausdrücken.
Ja, Shots feiert, ne? So der eine und der andere, also es läuft ja auf jeden Fall gut. Ja. Nein, also spannender Gegner auf jeden Fall, trotzdem muss die Eintracht hier erneut einen Dreier landen und dann dementsprechend einfach die Quali super klar machen und dann gucke ich in meinen Supercomputer und werde dann herausfinden, dass es vielleicht gereicht hat.
Ja, also, ne? Ich glaube, wir sind da schon deutlicher Favorit, was das Thema angeht. Es ist ein Heimspiel, es ist Flutlicht, es ist volle Hütte oder nahezu volle Hütte. Ich glaube, es waren noch ein paar Karten irgendwie zumindest in der Ticketbörse verfügbar, als ich das letzte Mal reingeguckt hatte. Also wer noch sich irgendwie entscheiden will, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Könnte es sein, dass es noch irgendwie Karten gibt.
Und dick anziehen.
Dick anziehen. 21 Uhr wird auf jeden Fall kalt. Und dann ist es tatsächlich genau so. Wie sieht's denn aus, Alex? Erste Frage, wie gefällt dir dieser Wettbewerb, also der umgestaltete Wettbewerb? Bist du eher ein Freund oder ein Feind davon mit dieser aufgelösten Gruppensituation hin zu einer kompletten Tabelle? Und die nächste Frage, wird für dich der Weg auch über Rom führen oder eher nicht?
Oh, erste Frage, ich war, als das verkündet wurde, der totale Gegner. Aber ich glaube, das liegt an meinem Naturell, dass ich Veränderungen erstmal skeptisch gegenüberstehe.
Wir hören,
dass du es gesagt hast.
Und ich glaube, das war auch geschuldet der Tatsache, dass ich es null gerafft habe. Also ich habe die Auslosung nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wann, wo, wer, wie gezogen wird. Das war mir alles. Also Auslosung finde ich auch nach wie vor in diesem ganzen System, das ist so mäh, also es macht auch keinen Spaß zu gucken, aber mittlerweile diese Tabellensituation oder diese Ligaphase, ich find's richtig geil. Also du spielst gegen mehr unterschiedliche Mannschaften, du hast irgendwie ein viel klareres Insgesamtbild, wo wer steht. Ich bin der totale Freund davon geworden. Ich glaube,
ich musste meine Worte erstmal finden, wenn ich ehrlich
bin. Überrascht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, überrascht jetzt nicht. Ich tue mich ein bisschen schwer mit deiner letzten Aussage, dass man da jetzt irgendwie viel genauer wüsste, wer wo irgendwie steht. Ich habe da gerade mit dem Punkt am ehesten mein Problem. Ich weiß überhaupt noch nicht, wer da wo wie irgendwie steht, weil gefühlt da mit einem Wimpernschlag irgendwie alles anders sein kann.
Also jetzt ja schon nicht mehr so, ne? Also wenn du mal in die untere Hälfte guckst, alles was so, keine Ahnung, Hoffenheim oder so mit seinen, keine Ahnung, was haben die, 3 Punkte, 5 Punkte, 4 Punkte, weiß ich gar nicht. So da weißt du schon, da geht nicht mehr allzu viel. Die werden es nicht mehr direkt schaffen. Die müssen jetzt um die Quali mehr kämpfen. Also ich finde das, also mir gefällt es gut, weil es auch, ja, also du hast nicht 3 Spiele, dann hast du vor allen Dingen auch nicht dieses Ding, dass du am letzten Spieltag überlegen musst, wenn du Tabellenführer wirst, kommst du ja perspektivisch eher gegen eine schlechtere Mannschaft, als wenn du Zweiter wirst, kommst du vielleicht gegen was Besseres oder wenn du in der Konstellation bist, so, das hast du alles nicht mehr.
Gut, klar, dieses Taktieren, was du in diesen kleinen Gruppen irgendwie hattest, mit von wegen, wollen wir Tabellenplatz 1 oder wollen wir nicht lieber irgendwie Tabellenplatz 2 oder irgendwas, klar, das hast du halt irgendwie dann nicht mehr und dass vielleicht auf der anderen Seite irgendwie du gegen einen Gegner spielst, für den es halt am Ende des Tages um gar nichts mehr geht, weil da schon noch irgendwie ein bisschen mehr Bewegung drin sein kann, ja, vielleicht, ich tue mich halt immer noch wahnsinnig schwer, zu wissen, okay, wie viele Punkte haben irgendwie, reichen jetzt irgendwie, wo du am Ende des Tages landest. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen mein Hauptgrund, dass mir da einfach die Erfahrungen fehlen in diesen kleinen Gruppen.
Das wäre wie wenn du bei uns in der Bundesliga eine Entscheidung nach dem 8. Spieltag treffen müsstest, ne? Also da ist eine Tabelle nicht gefestigt und da ist noch viel Bewegung drin. Aber insgesamt finde ich's, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch falsch ausgedrückt zu wissen, wo man steht. So, du hast auf jeden Fall auch einen Blick auf alle Teams und nicht nur auf deine 3-4, einen besseren Überblick. Und ich find's auch gerade den kleineren Teams, die haben eine bessere Chance, sich durchzukämpfen. Weil ansonsten wirst in einen Topf gelost, wo am Ende noch so ein Champions League hier,
ja, wenn du dann irgendwie
Barcelona runterkommt oder so. Dat,
wenn du in so einer Truppe landest, wo du, was weiß ich, Atletico, PSG und irgendwie Liverpool drin hast, dann weißt du so, alles klar, Hände hoch, Feierabend, das war's, ich brauche ja eigentlich gar nicht antreten. Mhm. Ja, das ist natürlich in so einem Liga-Ding, wenn du irgendwie aus jeder Region oder aus jedem Topf irgendwie zwei Spieler hast und die vielleicht auch irgendwie mal aus den oberen Töpfen mal irgendwie struggeln, dann kannst du dich schon eher da irgendwie durchdrücken. Was ich halt meine, ist so, klar, sagst du nicht am 8. Spieltag, wer wird am Ende des Tages Meister, aber du hast so ein paar Anhaltspunkte, wie Marvin immer sagt, 40 Punkte, Klassenerhalt. Du weißt so, wenn du Richtung 55, 60 Punkte bist, dann bist du irgendwie international unterwegs, etc. Und diese groben Orientierungspunkte, die fehlen mir da halt. Weil es halt das erste Mal jetzt ist. Ich weiß halt nicht, okay, 16 Punkte plus heißt, oder sagen wir mal 18 Punkte plus, du bist irgendwie in den Top 8. Alles, was irgendwie so zwischen 12 und 18 ist, dann bist du zumindest irgendwie in der Zwischenrunde. Alles, was drunter ist, ist scheiße. So, das fehlt mir halt. Ich weiß, ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, ob diese 13 Punkte, die wir da haben, ist das jetzt irgendwie super gut oder ist es so, naja, ist ausreichend.
Ja, also das ist trotzdem, ist total gut. Also ich glaube, so kann man es ja auch sagen. Und das ist ja etwas, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall besser wird. Ne? Also das ist ja genau das, dass du sagst, okay, du wirst auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen. Das Einzige, was mich tatsächlich an diesem Modus irritiert oder was ich schade finde, ist, dass ich tatsächlich weniger Bock habe, Spiele von anderen Vereinen zu sehen. Weil so war es ja immer so, okay, ich gucke jetzt, was macht der Gegner in der Tabelle, also, oh ja, muss ich da auf die Tabelle gucken, oh, wie sieht's aus? Und das verwässert für mich jetzt gerade noch ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie so in einer Sippe sind, die jetzt irgendwie gucken müssen, wie geht's jetzt dann gegeneinander aus und wie ist es da? Und meine Güte, sonst habe ich dann irgendwie mit mehr Enthusiasmus die gegnerischen Spiele geguckt. Das verwässert jetzt gerade so ein bisschen, kann aber auch nur ein temporärer Aspekt sein, vielleicht ändert sich das noch, Stand jetzt fühle ich das halt so. Aber Alex, die große Bekehrerin, ich lasse mich darauf jetzt mal ein und bin gespannt. Vielleicht bin ich am Ende auch durchaus überzeugt und sage, das ist nämlich durchaus ein Punkt, den du angesprochen hast, Alex. Dass es halt eben nicht so ist, dass du jetzt Top-Gegner gelost bekommst und dann sagst, okay, alles klar, hier brauche ich gar nicht mehr antreten, jetzt der Käse eh gegessen. Also es ist ein wenig offener und mit durchaus anderen Überraschungen gesegnet. Also ich bleibe in skeptischer Hoffnung, um es mal so zu sagen.
Ja, wer hätte das gedacht, dass ich hier irgendwann mal der Befürworter von neumodischem Scheiß bin?
Ja. Ich bin leicht irritiert.
So, da war aber noch eine zweite Frage, ne?
Rom. Bist du auswärts dann bei Rom? Nimmst du das mit? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lang gehadert, lang darüber nachgedacht, aber die Auswärtsfahrt damals gegen Lazio hat mich dann tatsächlich nachhaltig davon überzeugt, das auch jetzt wieder nicht zu machen.
Absolut. Also bin ich auch, bin ich genau auf der Schiene bin ich unterwegs.
Gibt's da eigentlich mittlerweile irgendwelche Tendenzen, dass, ob da Fans überhaupt zugelassen werden oder machen die das wieder irgendwie so 24 Stunden vorher per Eilantrag und machen dann einfach die Tore zu? Gibt's da schon irgendwas am Gerüchtehimmel?
Ich habe noch nichts
gehört.
Okay. Ja.
Ich bin da aber auch tatsächlich gar nicht so aktiv mit meinem Ohr am Gleis, weil für mich sonnenklar ist, dass ich auf gar keinen Fall dahin fahre.
Ja, aber dann wäre das doch vielleicht ein wunderbarer Zeitpunkt, mal auch unsere Hörerinnen und Hörer hier aufzurufen, doch mal Kommentare zu schreiben. Wenn ihr eine Auswärtsfahrt geplant habt, dann lasst uns doch mal teilhaben, wie da so eure Reiseplanung ist und ob ihr da schon irgendwas gehört habt, wie kritisch das Thema Auswärtsfans in Rom denn da überhaupt gerade gehandhabt wird. Ja, dann haben wir natürlich noch die Frage der Aufstellung. Wie würdet ihr denn für den Donnerstagabend gegen Ferencváros aufstellen, Marvin? Drei- oder Viererkette?
Mit elf Spielern erstmal.
Ja.
Das ist eine gute Frage. Ja, es ist erstaunlich, ehrlich gesagt, eine gute Frage. Nein, also ich würde ganz ehrlich, wenn es geht, so wenig wie möglich ändern. Ne? Also für mich Trapp im Tor. Ich würde tatsächlich wieder mit Collins, Koch, Theat spielen. Oder spricht was dagegen? Und dann auf den Außen mit links mit Brown, rechts mit Christensen. Wenn er noch die Power hat. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zwischenzeit jetzt dann auch gehabt. Die haben ja am Freitag gespielt, spielen sie am Donnerstag. Ist ja fast eine komplette Woche. Würde tatsächlich nur mal überlegen, ob ich im zentralen Mittelfeld. Skiri hat gut gespielt. Braucht Lars eine kleine Pause?
Ja, da wollte ich nämlich auch gerade gucken. Der war nämlich in meiner Erinnerung doch gar nicht nominiert. Ach,
der hätte noch nachnominiert
werden.
Ich sag jedes Mal, weil ich
genau, ich wusste nicht, wann die Nachnominierung kommt.
Nee, nach der Ligaphase erst.
Nee, okay.
Das heißt, der kann gar nicht spielen.
Gut, dann ist es halt die große Chance tatsächlich.
Für Nkunku?
Nkunku,
ja. Würde ich schon sagen, klar. Also ich würde sonst am Konstrukt jetzt nicht unbedingt was ändern. Nö, genau. würde ich sagen. Und dann hätte ich, wie gesagt, was ich noch erwähnen wollte, die Frage, ist Larsson fit? Will der auf jeden Fall weiterspielen oder braucht er eher eine Pause? Dann hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Aber ja, ansonsten, ich bin mal gespannt, wie wollt ihr weiter aufstellen? Also ein Kunku für Brown, ist uns das klar und bewusst oder habt ihr noch weitere Veränderungen, die ihr ansetzen wollt?
Nee, also ich würde tatsächlich auch mit der Safe-Option gehen, weil ich bin gar nicht so ein großer Nkunku-Kritiker. Klar bin ich froh, wenn Brown im Moment spielt, weil das macht einfach so einen Spaß, dem zuzugucken. Ich finde den riesig. Auch wenn man auch bei ihm so defensiv das ein oder andere Mal, aber gerade auch in der Kombi mit Theat zusammen ist das schon geil. Und da ist Nkunku schon erstmal so der, ja, so ein bisschen der No-Brainer-Ersatz. Ich würde gerne mehr von Usun sehen.
Mhm. Ah, okay, ja.
Weil,
mhm.
Also, der kam immer nur mal hier 10 Minuten rein oder hat eine Halbzeit gespielt, in der er auch unglücklich aussah. Ich weiß nicht, ich kenne natürlich nicht, wie er in den Trainings sich gibt, wie weit er wirklich ist. Aber da habe ich halt auch echt so ein bisschen noch Hoffnung rein, wäre vielleicht auch mal eine Option, in ihn statt Knauf zu bringen. Mal zu gucken, wie er sich dann bewährt. Aber Knauf hat auch einfach ein viel zu gutes Spiel gegen Dortmund gemacht, als dass er sich jetzt die Startelf-Position hier nochmal streitig lassen müsste, machen lassen müsste.
Ist krass, ne? Weil ich finde es total schön, dass du das sagst, ne? Weil es ist ja oftmals so ist, dass es so viele Leute gibt, die Knauf irgendwie als ersten Rausrotierer sehen. Und ich muss halt wirklich sagen, der Junge liefert halt ab. Das ist eine Bombensaison, die er gerade spielt. Und ich freue mich tatsächlich, dass er halt genau diese Spiele dann auch bekommt. Aber ich finde deine Idee ja auch gut. Warum machen wir es nicht so? Skiri, Götze hinten? Und dafür, für den zurückgezogenen Götze, spielt dann Usun vorne. Könnte man dann auch machen. Dann hast du Ekitike, Knauf und Götze. Ekitike, Knauf und Usun da vorne. Wäre doch auch mal eine ganz geile Option. Können wir doch auch machen.
Das klingt schon irgendwie geil, ja.
Ja. Also wäre eine Option, ne? Ich denke nur gerade drüber nach, ne? Ich meine, jetzt ist aber, wie gesagt, du musst
da Fitness, ne, hast du auch keine halt Notwendigkeit passen. Für, ne? Also, wenn man mal davon ausgeht, was ich glaube, was an Aufstellung kommen wird, ist, glaube ich, gleiche Startaufstellung und ein Nkunku statt Brown das Wahrscheinlichste, mit dem wir bei Topmüller jetzt rechnen müssen.
Dann schauen wir mal. Aber es klingt doch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ja, also ja, das Gute ist, wir haben so viele Optionen und können mit sehr vielen Sachen zufrieden sein. Das ist total klasse. Das zeigt, wie schön das gerade bei der Eintracht funktioniert. Und es gibt natürlich trotzdem immer Punkte, über die muss man mal reden. Es gibt natürlich trotzdem Punkte, über, da muss man auch sagen, okay, haben wir den Dortmund vielleicht auch ein bisschen zu viel Raum, zu viel Ball gelassen, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten. Da geht es jetzt im Endeffekt jetzt darum zu sehen, ob die Eintracht weiter so performt. Und wenn sie jetzt gegen den ungarischen Vertreter so performt, dann wird es auch da wieder 3 Punkte geben. Aber wie würde das denn dann so von der Torausbeute aussehen? René, was meinst denn du?
Ja. Ja, also wir haben gerade einen guten Lauf. Ich glaube trotzdem, sie werden uns auf jeden Fall ein Tor irgendwie mitgeben. Ja, aber das wird ein 3-1 für die Eintracht. Alex?
Ach. Will ich meine Euphorie so ungebremst loslassen, dass ich auf ein 2-0 tippe?
Do it.
Ich gehe mal auf ein 2-1.
Das ist das Safety-Ergebnis.
Das ist das Beste, was du tippen kannst, wenn du keine Ahnung hast. Heimspiel 2-1.
So. Ja.
Ich sag 2-0. 2-0 für die Eintracht. Ich denke, das fällt mal kein Gegentor. One more for the win für Kevin Trapp. Und dann gehen wir weiter. Und dann haben wir ja auch danach noch so viele spannende Spiele. Und das sind auch wirklich Spiele, wo die Eintracht auch wieder punkten muss. Es sind jetzt langsam einfach Crunch-Time-Wochen. Ne? Und allein auch deswegen, weil du weißt, es sind Crunch-Time-Wochen, muss die Eintracht da auf jeden Fall noch aktiv werden. Man sollte wirklich, wirklich, wirklich nicht den Fehler machen, jetzt darüber nachzudenken, auch wir brauchen jetzt keinen mehr. Wir werden jemanden brauchen. Es werden Situationen kommen, in denen du dir wünschen würdest, wir hätten noch einen Stürmer mehr gekauft. Oder vielleicht, liebe Leute, geht einfach nach dem Plan, den Alex aufgemacht hat, einfach 2 Stürmer kaufen. Das schadet auch nicht. Und dann sind wir auf jeden Fall sehr froh. Auch ganz wichtig übrigens für mich, das will ich nochmal ganz kurz erwähnen, ist tatsächlich das Spiel gegen Hoffenheim. Am Sonntag am 26.01. 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. Gute Fußballzeit. Schaue ich mir an. Ey, bei allem Respekt. Hoffenheim. Einfach mal absteigen jetzt. Und da muss die Eintracht jetzt zünden. Ich erinnere mich wirklich an diese Situation, wo wir es in der Hand hatten. Und haben es nicht genutzt. Wir konnten den Todesstoß nicht setzen. Aber am Sonntag um 15.30 Uhr wird es Zeit, dass in Hoffenheim endlich mal die Lichter ausgehen. Wirklich. Ja,
also für den Todesstoß reicht es jetzt am Sonntag vielleicht noch nicht. Aber wir können sie zumindest schon mal mit dem Ticket in den Bus setzen. Dafür sorgen, dass sie dann da drin bleiben, das müssen dann andere, aber entscheidende Richtung können wir mitgeben. Sollten wir tun, meiner Meinung nach. Ja, schauen wir mal.
Ja, Busse sollten sie mehr als genug haben. Fahren ja eh keine Fans auswärts.
Das ist richtig. Das ist wohl richtig. Da kommen auch nicht so viele Fans zu den Heimspielen, aber dann nur am Rande.
Ist ja auch zu Recht. Warum sollten da auch Leute hingehen?
Ja, ist ja auch kalt. Und Sonntag und keine Ferien und was weiß ich. Ja, komm, lass uns das Thema nicht aufmachen. Also, wir sind erstmal am Donnerstag dran. Die Eintracht spielt zu Hause gegen Ferencváros in der Europa League. Kann einen großen, entscheidenden Schritt machen, die Zwischenrunde zu überspringen und sich direkt für die K.O.-Runden zu qualifizieren. Und dann am Sonntag das Auswärtsspiel in Hoffenheim und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder und werden dann sprechen über Tore, über Punkte, über vielleicht auch schon mehr konkrete Informationen, was Transfers zur Eintracht in der Winterpause angeht, all das dann aber in der nächsten Woche. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine angenehme Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr plant, nächste Woche Richtung Rom zu starten, dann lasst uns doch mal in die Info zukommen, wie eure Reisepläne aussehen und wie das so mit Auswärtsfenster sich gestaltet. Bis dahin, macht's gut!